Wir sind jetzt wirklich fast am Ende von unserem Bibelprojekt, wo es ja dieses Jahr darum geht, beten zu lernen, mit den Psalmen innezuhalten, zu lernen mit den Psalmen, und darum soll es heute auch nochmal gehen. Wir haben jetzt letzte Woche, wenn ihr dabei wart, die sogenannten messianischen Psalmen, einige von den messianischen Psalmen gelesen. Warum heißen die so? Weil es in diesem Psalm immer wieder klare Hinweise auf Jesus gibt. Also man schaut, man liest etwas, was hunderte Jahre davor geschrieben wurden, und Jesus ist so der Messias, der erwartete König der Juden, und auf den wird schon hingewiesen. Und das ist richtig cool bei diesem Psalm, und das werden wir uns nachher auch nochmal angucken. Heute geht es um Psalm 22, den habt ihr vielleicht auch schon gelesen. Diese Woche ist ein sehr bekannter Psalm, und da möchte ich das nochmal so dran deutlich machen. Aber ich habe auch das Feedback gekriegt, dass es manchmal gar nicht so einfach war mit diesem messianischen Psalm, weil es irgendwie nicht so ganz klar war, wenn dieser Hinweis auf Jesus nicht so deutlich war, was machen wir mit dem Rest von diesem Psalm? War das jetzt etwas, was jetzt wirklich wie bei den anderen Psalmen so David da jetzt geschrieben hat zum Beispiel, und war das so sein Erleben, und war das für die Leute damals auch so zum Beten und zur Ermutigung der Anbetung gedacht, oder hatte das alles irgendwie nur mit Jesus zu tun? Und das war so ein bisschen verwirrend, und deswegen möchte ich nochmal deutlich machen, nein, man muss diese Aspekte ganz klar trennen. So ein bisschen wie in der Christologie bei Jesus, ne, wahrer Gott und wahrer Mensch, so beides 100%. So ist es auch bei diesen messianischen Psalmen. Und deswegen möchte ich das heute, diesen Psalm 22 und die Predigt, in zwei Teile gliedern, die wirklich ganz voneinander getrennt sind. Und das erste Mal müssen wir uns wirklich bewusst machen, beim ersten Teil, dass auch dieser Psalm, den wir lesen werden, erst einmal wirklich ein Gebet vom Mensch David ist, aus seiner menschlichen Perspektive für seine Mitmenschen damals. Und Jesus war da nicht auf dem Schirm, Jesus war da nicht auf dem Radar, die haben da nicht mehr gedacht, ist auf Jesus und so, das sehen wir erst im Nachhinein. Von daher versuchen wir im ersten Teil mal auszublenden, dass es dann nicht hauptsächlich um Jesus geht, weil es geht tatsächlich erst einmal um diese menschliche Erfahrung, die David macht, die er dann zu Gott bringt. Und dann am Schluss gucken wir uns im zweiten Teil, im kürzeren Teil eben an, okay, was hat das jetzt mit Jesus zu tun? Weil das Problem ist, wenn man das so vermischt, dann wird es so grau und so ein Brei, und dann ist weder das eine noch das andere. Und noch etwas ist mir wichtig, so als Vorbemerkung, bevor wir so uns mit dem biblischen Text auseinandersetzen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Psalmtexte, aber bei dem Psalm ist es besonders deutlich, dass es schon immer gut ist, wenn man mal reflektiert, wie ist eigentlich meine geistliche Prägung so, und wie tick ich so als Persönlichkeit, weil da sind wir ja auch ganz unterschiedlich, und das bringen wir ja mit, wenn wir so an diese Texte gehen. Und es ist schon so, dass einige von uns so eine Prägung haben, dass wir irgendwie denken, aus welchem Grund auch immer, dass Gott auf Abstand zu uns geht, dass Gott irgendwie unzufrieden mit uns ist, wenn wir zweifeln, wenn wir klagen, wenn wir uns mal ganz ehrlich eingestehen müssen, dass es gerade wirklich nicht gut läuft in meinem Leben und mir selber auch wirklich nicht gut geht. Und verbunden ist dann oft natürlich auch mit dem Gegenteil, dass wir denken, Gott kommt uns nahe, Gott wendet uns freundlich zu, wenn wir ihm Loblieder singen, wenn wir ihm unser Vertrauen so ausdrücken. Und das wird dann manchmal auch so verstärkt, je nach Predigt und Lehre und so weiter und Prägung. Und manchmal hat es aber auch gar nichts mit der Gemeinde oder mit der Lehre zu tun, sondern einfach mit unserer Persönlichkeit, so wie wir geworden sind. Manche von uns vermeiden es einfach, sich so unangenehmen Gefühlen wie Trauer, wie Enttäuschung, Wut und so, sich überhaupt damit auseinandersetzen zu wollen oder zu müssen. Manche von uns haben auch gar keinen Zugang dazu, die wissen gar nicht genau, worüber ich rede. Und manchmal ist es so, dass man dann eher auch gelernt hat, man fokussiert sich einfach so auf das ganz pragmatisch, auf das Positive im Leben. Wenn du die fragst, wie geht's dir, sagen die, muss ja, und es muss halt auch irgendwo, und es geht irgendwie weiter, und da genauer mal so zu bohren und so bringt eigentlich nichts. Das ist so die eine Gruppe, wenn andere von uns natürlich so ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd fallen, da ist dann manchmal so, dass die so gefangen genommen werden, von ihren Emotionen gerade zu überwältigen, dass denn nur das irgendwie Realität zu sein scheint, was man gerade so empfindet und alles andere, was es sonst noch so gibt, was man sonst auch schon mal wusste, ist dann total weg und vergessen. Deswegen ist mir wichtig, uns am Anfang daran zu erinnern, dass zumindest für uns als Kinder Gottes, die wir versöhnt mit Gott sind, wir dürfen wissen, dass Gott uns eben überall, wo wir uns befinden, innerlich und äußerlich, begegnen kann und begegnen will. Eben völlig unabhängig davon, wie wir uns auch fühlen oder welches für ein Chaos bei uns im Kopf ist. Und gerade die Psalmen laden uns ein, vielleicht auch mal an Orte zu gehen, emotional, gedanklich, die wir von unserer Persönlichkeit lieber meiden würden und zu denen wir zeitweise keinen Zugang haben. Vielleicht ein kurzes Zeugnis, ich war schon ein paar Jahre Christ und ich habe mich irgendwann unglaublich über diesen Jesus geärgert, weil der an manchen Punkten so emotional war. Das ist manchmal wütend geworden. Ich denke, Jesus, das macht man einfach nicht. Das war richtig peinlich. Ich wollte ihn so, habe gedacht, den muss man so zur Seite nehmen. Kennt ihr vielleicht, wenn man Jesus so zur Seite nimmt wie Petrus, es endet nicht gut. Da verliert man eigentlich immer nur. Oder dann, als er dann angefangen hat zu weinen, obwohl er wusste, dass er dann den auferweckt wurde, das fand ich so unangenehm. Und er hat gesagt, das kann doch nicht angehen. Und weil ich irgendwo merkte, wenn ich aufgefordert bin, so zu werden wie Jesus in der Nachfolge, dann muss ich mich Themen zuwenden, die ich vorher 22, 23 Jahre eben ganz erfolgreich gemeistert habe, indem ich sie vermieden habe. Und so haben wir alle gewisse Punkte, wo wir natürlicherweise hingehen mit unserem Erleben, auch mit unserem Gotteserleben, mit unserer Gotteserkenntnis und andere, wo wir sagen, lieber nicht. Ich möchte euch einladen, euer Begegnungsfeld mit Gott ein bisschen zu erweitern heute. Und natürlich nicht, weil ich das cool finde, sondern weil ich glaube, dass das absolut biblisch so ist und dass Gott da eben wartet. Und ich habe zwei Bibelverse mitgebracht und ein paar, die das so verdeutlichen. In Jesaja 57, Vers 15 lesen wir Folgendes Erstaunliches. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, das ist Gott, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Was ich an diesem Vers so cool finde, ist, dass eben bewusst dieses Wort wohnen, und das bedeutet, da bleibt man, ne, da hat man so sein Zelt aufgeschlagen, da ist Gott gegenwärtig, es wird eben bewusst benutzt, dann da, wo wir denken, na klar, da ist ja auch Gott so im Hohen und Heiligen und so weiter, aber eben auch da, wo Menschen sind, die einfach gerade zerschlagen und gebrochen sind. Und es ist eben wichtig, dass Gott da wohnt, dass er der gegenwärtig ist und nicht, dass er da nur kurz zu Besuch kommt. Nur zum Beispiel, mir geht's jetzt nicht gut und ich gehe kurz zum Arzt oder kurz zum Therapeuten, damit der mir hilft, damit es wieder besser geht. Natürlich brauchen wir Ärzte und Therapeuten, ist super, aber da wohne ich ja nicht. Und so begegnen wir Gott auch nicht, dass er mal kurz und so und dann ist wieder besser. Nee, Gott wohnt da, Gott lädt uns ein, da zu wohnen, Gott ist da gegenwärtig. Jesus wird es mal so ausgedrückt, Philipper 2. Jesus wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Also auch in Jesus tiefste, höchste Höhe. So, und vor diesem Hintergrund schauen wir uns jetzt vier verschiedene Aspekte des Gebetes an von Psalm 22. Die habe ich so genannt. Einmal Gebet eines verletzbaren und schwachen Menschen, dann das Gebet eines glaubensstarken und mutigen Menschen. Dann gucken wir, was hat das für uns, was können wir daraus lernen für unser Gebet. Und dann schauen wir uns zum Schluss Jesu Gebet an. Psalm 22, das Gebet eines verletzbaren und schwachen Menschen. Verse 2 bis 3. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in sich. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Wer betet da? Da ist jemand, der sich an Gott wendet mit den Worten, mein Gott. Das heißt, er setzt so eine Beziehung voraus. Das ist kein Spötter, das ist kein Ungläubiger, das ist kein arroganter Rebell. Es ist jemand, der sagt, das ist mein Gott, du bist doch mein Gott. Das ist auch kein Gelegenheitschrist. Ne? Jemand, der nur so Weihnachten oder so, oder vielleicht mal zu einer Taufe oder Hochzeit oder so in die Kirche geht, da würden wir ja sagen, naja, dass da Gott die Gebete nicht erhört, ist ja klar. Nee, hier ist jemand, der ruft Tag und Nacht zu Gott. Immer. Aber Schweigen. Gott scheint nicht zu antworten. Der Himmel scheint entweder leer oder verschlossen. Die innere Unruhe in der Nacht kann nicht besiegt werden. Unbeantwortete Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte, die geben einfach keine Ruhe. David fühlt sich verlassen und alleine. Je nach Persönlichkeit eine der schlimmsten Erfahrungen, die wir so machen können. Und hier so die Frage, trauen wir uns das so ehrlich zuzugeben, wie es uns geht? Oder kommen wir denn eben innerliche Not, dass wir denken, wenn ich so bete, dann fange ich schon an zu sündigen, weil ich nicht dankbar bin. Es gibt doch so viele Dinge, wofür ich eigentlich dankbar sein müsste. Und ich will ja auch nicht zu denen gehören, die jammern und sich selbst mitleiden und so. Und dann mache ich das lieber gar nicht. Jemand hat mir erzählt, ein Mann, den ich gut kenne hier in der Gemeinde, und der hat mit seiner kleinen Männer-Kleingruppe, wir hatten es ja über Männer, ne? Jetzt nochmal was für über Männer, und die haben die Klagenpsalme eben durchgenommen, das war eben die Woche davor, und dann haben sie gesagt, das wollen wir mal gemeinsam machen mit dem Klagen, und zwar nicht, wie man das sonst so macht, dass man so Gebetsanliegen austauscht, so wie geht's dir, und dann betet man füreinander, sondern die haben sich halt den Mut genommen und gesagt, wir tauschen uns gar nicht aus, sondern jeder heute Abend klagt Gott einfach mal sein Leid, das heißt einfach mal. Ganz roh, ganz ungefiltert, keine theologische Redaktion, sondern wirklich so meine ganze Not, meine unbeantworteten Fragen, meine Enttäuschung, Gott einfach mal so nacheinander und gemeinsam so zu klagen. Und er hat gesagt, es war ein unglaublich guter Abend und die Gegenwart Gottes war so spürbar, dass sagen alle merken, das ist hier ein heiliger Moment. Und die sind dann alle ganz ermutigt nach Hause gegangen. Und frage mal, wie das denn? Warum war das so ermutigend? Ich glaube, der Punkt ist, dass Gott ein Freund der Realität ist. Ich glaube, dass Gott tatsächlich sich in der Realität wohlfühlt und auch nur in der Realität gegenwärtig ist. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, dass wir persönlich eben ganz oft die Realität ausblenden, wegschauen und so weiter, weil wir nicht glauben, dass sich lohnt, damit zu beschäftigen oder wir uns überfordert fühlen. Ist ja manchmal auch verständlich, aber für uns, Gott ist nie überfordert. Gott ist da drin. Gott hört, er sieht. Und das haben die eben gemeinsam erlebt. Wir lesen weiter im Psalm 22. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden, das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich, sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen, anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Da wird jetzt so eine psychologische und soziologische Dimension so von Davids Leben aufgespannt, psychologisch, ne? Der war anscheinend gerade so verunsichert. Wir würden sagen, der ist gerade entweder depressiv oder fühlt sich so minderwertig, dass er sagt, ich bin gar kein Mensch mehr, ich fühle mich wie ein Wurm. Sozial, kann man sich vorstellen, wie unangenehm das ist, von den Mitmenschen verhöhnt, verspottet, verachtet. Und die machen sich lächerlich über David, der mit seinem Gott. Und es wird noch schlimmer. Verse 13 bis 17. Er sagt, Gewalttäter haben mich umringt. Wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf, wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich weiß, für manche von euch ist es überhaupt schwierig, das so auszuhalten, weil eben Erfahrungen beschrieben sind, die total unangenehm für uns sind. Manchmal sogar traumatisierend. Ne? Das ist Angst. Da ist Hilflosigkeit, da ist Ohnmacht. Total schrecklich und kaum auszuhalten. Was David aber mitbringt, und das ist aus psychologischer Sicht tatsächlich ein großer Vorteil, ist, dass er in der Lage ist, seine inneren Gemütszustände in Worte zu fassen, irgendwie greifen zu können. Das schaffen wir ja oft gar nicht, weil wir denken, da ist irgendwas, aber wir wissen gar nicht genau, was. Aber er kann es greifen, er kann es beschreiben, er kann sein Erleben beschreiben. Geistlich würde ich noch sagen, es ist bei diesen Themen wichtig, dass unser Herz weich bleibt. Und es passiert eben nur, wenn wir in der Lage sind, oder je mehr wir in der Lage sind, diese inneren Notzustände auch zu beschreiben, zu ergreifen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, ist nicht absolut notwendig, aber desto häufiger geschieht eben auch das, dass das, was Gott an Trost, an Hilfe, an Heilung, an seinen Ressourcen anbieten kann, dass das dann eben auch bei uns landet, dass wir es aufnehmen können. Und wenn ihr merkt, weil ich kann das gar nicht so, deswegen eben die Einladung von dem Psalm: Betet manchmal einfach Wort Gottes. Bessere Worte gibt es manchmal nicht. Weder für da oben noch für da unten. Betet das. Die Einladung auch anzufangen, eben zu schreiben. Also bei mir ist es so, mir hilft es total, wenn ich das aufschreibe. Wenn ich das nur so denke, dann kriege ich das nicht gegriffen. Für manche von euch, die malen vielleicht eher. Und bei all dem, was wir denn finden, uns immer wieder bewusst zu machen, Gott ist da. Jesus ist da. Was immer du erlebst, er kennt es, er weiß, er versteht das. Alle inneren, äußeren Zustände, er hat sie erlebt, er kann sie nachvollziehen und er wendet sich nicht ab. Er bleibt tröstend, barmherzig, er bleibt. Er wohnt da sogar, er will da wohnen bei dir. Soweit das Gebet eines schwachen und verletzbaren Menschen. Nun zum zweiten Gebet, Gebet eines glaubensstarken und mutigen Menschen, und ist der gleiche Mann und ist das gleiche Gebet. Verse 4 bis 6. Du bist doch heilig und du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Also David schaut in die Geschichte seines Volkes zurück und stellt fest, am Ende hat Gott doch immer wieder gut gemacht und hat bewiesen, dass er gut ist und hat bewiesen, dass er wirklich vertrauenswürdig ist. Und deswegen reagiert er mit Lobpreis, mit Anbetung, mit Dank. Und ja, auch da wohnt Gott. Und auch da ist Gott gegenwärtig. Weiter, Verse 10 bis 11. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Also er guckt nicht nur in die Geschichte seiner Familie, seines Volkes, sondern ganz persönlich in seine eigene Biografie. Und sagt, auch ich habe Gottes liebende Fürsorge erlebt. Ihm kann ich trauen. Weiter. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Heiligtum, er herrscht über alle Völker. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Halleluja. Amen. Wo ist das Problem? Er kann gar nicht anders anscheinend. Er redet von Gott, er evangelisiert. Er ist davon überzeugt, dass in seinem engeren Umkreis die Leute zum Glauben kommen. Er glaubt, dass die Nationen, die weit weg sind, die Gott noch nicht kennen, dass Gott denen die Augen öffnet. Er sieht hoffnungsvoll in die Zukunft, die nächsten Generationen. Das wird besser als in der jetzigen Generation. Er ist voller Zuversicht. Er ist voller Dankbarkeit. Er ist voller Glaubenszuversicht. Und auch David, das ist ein Gebet, ein Psalm, ein Mann, der nicht schizophren ist oder irgendwie krank, sondern ein Mann nach dem Herzen Gottes, so wird er nämlich beschrieben. Und deswegen können wir von ihm lernen. Okay, was bedeutet das jetzt eben für unser Gebet? Was können wir daraus mitnehmen? Und zwar, dass es nicht entweder oder ist, sondern sowohl als auch. Es ist nicht entweder klagen oder preisen. Es ist nicht entweder zweifeln oder vertrauen, sondern beides, sowohl als auch. Und das Schöne an diesem Psalm, und da wird es so ganz deutlich, aber es sind diese Grundstruktur gibt es in ganz vielen Psalmen, selten wird es so deutlich wie im Psalm 22, weil es immer zwischen diesen beiden Polen hin und her geht und die reden quasi miteinander. Und sprachlich wird das deutlich in so genaueren Übersetzungen, dass wenn der Wechsel dann kommt, dann steht am Anfang entweder immer ein Doch oder ein Aber. Also, doch, ich weiß und ich hab's erlebt und doch und doch und doch des Glaubens und dann kommt so Aber und Aber der aktuellen Situation und des Zweifels und dann kommt wieder ein Doch und das geht immer so hin und her. Und da ist einfach Dynamik drin. Warum? Weil der innere Zweifler spricht mit dem glaubensvollen Anteil der eigenen Seele. Das verletzte Herz hält Ausschau da nach Heilung, wo es nur die Heilung gibt. Nicht zu dem, der hoch und erhaben und dennoch ganz nah ist. Der zerschundene und zerschlagene Geist ergreift das Leben und die Möglichkeiten und die Ressourcen des Heiligen Geistes. Und da geht's so hin und her. Anders ausgedrückt, David nimmt seine momentane Herausforderung, seine momentanen Nöte, um sich auf die Suche nach Gott zu machen. Das heißt, er begegnet Gott nicht, indem er versucht, sozusagen seine Herausforderungen und Schwierigkeiten zu verdrängen. Also er versucht Gott nicht an seinen Problemen vorbei zu finden, sondern er hat verstanden, dass wir aufgefordert sind, dass wir berufen sind, durch die Nöte, durch die Schwierigkeiten, durch die Probleme hindurch Gott zu suchen und dann eben auch zu finden. Und das Schöne ist, dass er weder verdrängt, aber er ist dann auch nicht so überwältigt von seiner Enttäuschung, von seinem Schmerz, dass er frustriert aufgibt und sagt, ach, mit Gott ist sowieso alles nichts, das bringt ja alles nichts. Sondern er bricht immer wieder durch. Anders ausgedrückt, er hält beides, also er steht zu seinen Schmerzen, zu seiner Enttäuschung, zu seiner Not und gleichzeitig hält er fest an biblischen Erfahrungen und eigenen Erfahrungen, also biblischen Wahrheiten und Erfahrungen, die er selbst erlebt hat oder gesehen hat, die eben auch wahr sind. Und er versucht ständig im Gebet, im Gespräch, die in Einklang zu bringen. So, das führt zum letzten Punkt, zu Jesu Gebet. Und jetzt schauen wir uns an, was hat dieser Psalm auch mit Jesus zu tun? Tatsächlich ist es sehr erstaunlich, dass eben einige Ereignisse, einige Verse, die werden tatsächlich unmittelbar mit denen in Verbindung gebracht, was Jesus erlebt hat. Also äußere Ereignisse erfüllen sich, ich lese nochmal Vers 19, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Was das damals bei David bedeutet hat, ich weiß gar nicht so genau, bei Jesus wissen wir ganz genau, genau so ist es gewesen. Erstaunlich. Weiter lesen wir. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich, sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten, er soll ihm helfen, anscheinend hat er Gefallen an ihm. Genau das hat Jesus gehört, als er am Kreuz hing. Und dann Johannes 19, Vers 28, hängt er da und sagt, mich dürstet. Ne? Und das innere Leben wird eben noch besser beschrieben im Psalm 22, Vers 16. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Aber der Psalm beschreibt eben nicht nur die äußeren Ereignisse von Jesu Tod, sondern Jesus betet eben diese Psalmen. Und deswegen nochmal diese Einladung. Jesus nimmt diese Worte und macht sie zu seinem Gebet. Und das ist eben die Einladung, dass wir das auch tun, wenn es passt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Betet Jesus am Kreuz, rezitiert diesen Psalm. Aber auch der letzte Vers ist vielleicht allen nicht so klar. Das habe ich eigentlich jetzt auch erst in der Vorbereitung so entdeckt. Der letzte Vers im Psalm 22, nämlich Vers 32, lautet folgendermaßen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. Und genau das nimmt Jesus auf, macht es zu seinem Gebet und sagt, da war es verheißen, er wird es verbringen und sagt, ja, ich habe es gemacht. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Und auch da wieder, in Jesus verbinden sich das Hohe und Erhabene und der zerschlagende Geist. Was ist jetzt für uns ganz konkret die Schlussfolgerung? Und das möchte ich zweimal vorlesen, weil mir das wichtig ist, dass das verstanden wird. Weil es geht hier tatsächlich um eine Identifikation. Es geht damit, dass wir uns identifizieren mit Realitäten. Jesus identifiziert sich mit unserer Realität und lädt uns ein, als Kinder uns ganz zu identifizieren mit seinen Realitäten. Das ist, wo wir es letztlich mit zu tun haben. Okay? Also, was bedeutet das für uns konkret, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jesus nachfolgen? Wenn wir uns ihm anvertrauen. Weil Jesus das ganze menschliche Elend auf sich genommen hat, meine ganze Schwäche und Gebrochenheit, meine Schuld, meine Scham, weil er sich völlig identifiziert hat mit den gebrochenen menschlichen Realitäten, dürfen wir darauf vertrauen, dass wir durch und in Verbindung mit ihm Anteil haben werden und auch jetzt schon haben, anfänglich, an den ewigen, heiligen, erhabenen, göttlichen Realitäten. Beides gilt, beide Dimensionen. Nochmal, weil Jesus das ganze menschliche Elend auf sich genommen hat, meine ganze Schwäche und Gebrochenheit, weil er sich völlig identifiziert hat mit den gebrochenen menschlichen Realitäten, dürfen wir darauf vertrauen als seine Kinder, dass wir durch und in Verbindung mit ihm Anteil haben und Anteil haben werden an den ewigen, heiligen, erhabenen und göttlichen Realitäten. Und deswegen nochmal die beiden Bibelverse vom Anfang. Jesaja 57, 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem oder der, der oder die zerschlagene und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Er wurde einer von uns, Jesus wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr, im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihn als Ehrentitel den Namen gegeben. Und Namen meint immer Autorität, Position. Ne, der bedeutender ist als jeder andere Name. Amen. So, wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung. Und ich möchte euch wirklich einladen, ein bisschen beide Aspekte, um die es heute ging, das ganz hohe Tiefe und das ganz Tiefe und das ganz Hohe miteinander zu verbinden. Das heißt, mal Raum zu nehmen für Trauer, für Schmerz, für Enttäuschung und das aber zu verbinden eben mit Glauben, Vertrauen, Dankbarkeit und Anbetung. Es kann aber sein, dass bei mir manchmal so, wenn jetzt zum Beispiel eher so das Traurige oder das Enttäuschte, das Schmerzhafte, das Ärgerliche vielleicht überwiegt, lade ich dich ein, vielleicht ist gar nicht dran, heute zu singen, aber du nimmst dir die Zeit und wendest dich damit an Gott und machst dir bewusst, dass Gott darin gegenwärtig ist, jetzt hier und jetzt, aber in einem Rahmen von Anbetung, in einem Rahmen von Vertrauen. Deswegen ist zum Beispiel die Gemeinschaft, unseren Gottesdienst so wichtig. Für mich ist so, weil wenn ich das gerade nicht so ganz leben kann, dann weiß ich, ich bin Teil einer Gemeinschaft, wo das aber ist. Wo Anbetung ist, wo Vertrauen ist, wo Dankbarkeit ist, wo Lobpreis ist. Und manchmal sind wir auch aufgefordert, und das muss man, dass wir das tun, obwohl es gerade schwierig ist und es dadurch überwinden. Auch das kann nötig sein. Aber nehmt euch diese Zeit ganz bewusst, diese Dinger so, die beiden Dimensionen so zusammenzubringen. Und natürlich auch noch was anderes. Nutzt die Gelegenheit, eigentlich auch wie jedes Mal, eure Sünde zu bekennen. Ist ja nicht nur so, dass Leid und Elend in dieser Welt ist oder wenn mir schlecht geht, weil andere gegen mich sündigen oder weil die Umstände für mich schwierig sind, sondern die Realität ist auch, dass doch auch ich anderen Menschen Schmerz und Not und Enttäuschung zufüge durch das, was ich sage, wie ich gucke, was ich getan habe oder eben nicht tue. Und auch das eben ehrlich vor Gott zu bringen und diese Zeit und einfach auch zu sagen, Gott, es tut mir so leid, das ist auch die Realität und das möchte ich dir bekennen. Und dann eben Vergebung zu empfangen, Erneuerung zu empfangen, wieder aufzustehen und weiter in den Kampf zu ziehen. Und wenn das erste Mal oder wenn du das noch nie so gemacht hast, vielleicht heute auch zu sagen, okay, ich will das wirklich ergreifen, dieses neue Leben. Und dass du eine Sünde bekennst, dass dir vergeben wird, dass du neues Leben empfängst. Und wir haben jetzt eine Anbetungszeit und wir werden auch Beter hier haben, die hier segnen, links und rechts. Und mit denen könnt ihr kommen. Egal. Da oben, Lobpreis, Dankbarkeit, das hohe Erhabene, das Heilige, das Zerbrochene, das Schmerz dazwischen, Sünden bekennen. Herzliche Einladung, vor Gott jetzt zu kommen. Und auch Leute beten gerne mit euch, um euch darin zu unterstützen. Euch das nicht abzunehmen, aber euch zu unterstützen, dass es bei Gott landet. Lasst uns aufstehen, wenn es euch möglich ist. Gott anbeten. Lieber Jesus, ich will dir danken. Ich will dir danken für dein Wort. Ich möchte dir ganz erstmal persönlich bekennen, dass das, was du, wer du bist und wie du bist und was du so anbietest und was du so getan hast und so in Realitäten reinzuwachsen als dein Kind, Jesus, ist so viel mehr, als ich das ursprünglich dachte, als ich zum ersten Mal zu dir gekommen bin. Es ist so viel höher und tiefer, so viel dramatischer, so viel gewaltiger. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du wirklich jeden Quadratmillimeter, Kubikmillimeter, welche Dimension auch immer in dieser ganzen Schöpfung, dass du die erkauft hast durch dein Tod und Auferstehung. Es gibt nichts im ganzen Universum, auch nicht dabei SpaceX und was die da alle vorhaben, noch die tiefste Not in unserer Seele, wo es auch immer sitzt. Es gibt nichts, Herr, was du dir nicht erkauft hast durch dein Blut, was du dir nicht erkauft hast durch deine Auferstehung, wo du nicht den Anspruch darauf proklamierst, das ist mein. Herr, wir wollen dir das geben, aber wenn es bei dir ist, dann wird's gut. Und dafür danken wir dir. Danken dir für deine Treue, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, für die Kraft des neuen Lebens. Vertrauen uns dir an und bitten dich, Heiliger Geist, komm. Und wirke du unter uns, was nur du tun kannst. Wir loben und preisen dich und vertrauen dir in Schmerz und Enttäuschung, sowie in Dankbarkeit und Anbetung. Du bist überall da und dafür danken wir dir. Amen.